Die Zukunft.
Hast du deine Mutter?
Die Dystopie. Ja, das trifft's.
Die Lichter und die Musik war super beeindruckend. Man hätte auch einfach nur eine halbe Stunde dem Lichteffekten zugucken können.
Die Szenerie war sehr schön gemacht, fand ich.
Und mir ist sehr viel in Erinnerung geblieben. Da fängt's an.
Genau, aber vor allem so die chorischen Teile, weil ich das.
Im Foyer. Ein Podcast aus dem Theater über das Theater.
Ich glaube, das, was mir am meisten in Erinnerung geblieben ist.
Ich würde gar nicht genau eine Szene nennen.
Herzlich willkommen zu der ersten Folge von Im Foyer. Mein Name ist Lukas und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe eine Faszination für das Theater. Und jetzt, wo langsam wieder Aufführungen stattfinden können, möchte ich dieser Leidenschaft noch mehr nachgehen als vorher. Aber einfach nur Interviews mit den TheatermacherInnen zu führen, das ist mir zu wenig. Ich möchte herausfinden, was die anderen Zuschauenden darüber denken. Ich möchte für euch die Theaterlandschaft dokumentieren. Für die erste Folge war ich bei dem Performance-Theaterstück Monotopia. Es wird einmal sein, die Zukunft einer Welt, entstanden auf der Suche nach Automatisierung, in der Endstufe der Technologisierung. Eine Gesellschaft, in der Menschen, Roboter und künstliche Intelligenzen miteinander lieben und leben. Inmitten von kygoskonischen Augen, Retromaten, Hologrammen und Unterwasserstürmen fragen wir uns, was ist vom Menschsein geblieben? So beschreiben Nina Wiss und Charlotte Maas ihre Inszenierung. Die beiden haben bei Monotopia die künstlerische Leitung übernommen und sich mit mir darüber unterhalten. Doch bevor wir das Interview hören, möchte ich euch von meinen Erinnerungen an die Aufführung erzählen. Wir stehen an der Dominikusstraße in Berlin, direkt am S-Bahnhof Schöneberg. Um die 20 Leute warten hier vor dem sogenannten leeren Raum. Wir trinken Bier, welches wir gegen eine kleine Spende gereicht bekommen haben, und in wenigen Minuten soll die Aufführung anfangen. Der leere Raum ist ein offener Veranstaltungsort, der mit Crowdfunding finanziert wird. Ein kulturelles Kiezprojekt, wenn man so will. Endlich dürfen wir den Raum betreten. Es ist dunkel und Nebel strömt uns entgegen. Selbstverständlich tragen alle Atemschutzmasken. Der leere Raum besteht aus zwei Räumen. Einem für die Zuschauenden und einem Bühnenraum. Die beiden Räume sind durch einen Wanddurchbruch miteinander verbunden. Dadurch sieht es aus, als sei der Bühnenraum eingerahmt. Eine klassische Guckkastenbühne eigentlich. Die einrahmenden Wände sind für Monotopia mit dunklen Mülltüten abgedeckt. So dass es ausschaut, als blickten wir ZuschauerInnen durch ein Portal in eine andere Welt. Dabei ist alles in violettes Licht getaucht. Besonders gut fängt sich das Licht in weiteren, durchsichtigen Plastiktüten, die an der Decke des Bühnenraums befestigt sind. Auf der Bühne befindet sich eine schwarze, unscheinbare Masse. Ganz hinten, in der Dunkelheit, kaum erkennbar, hängt eine große Malerfolie und begrenzt die Bühne nach hinten hin. Nachdem alle sitzen, betritt Nina die Bühne. Wir sind sehr froh, dass ihr alle hier seid, ein paar einleitende Worte und dann ein Satz, mit dem wohl kaum einer gerechnet hätte. Bitte lasst eure Handys an und schaltet den Ton für die Benachrichtigungen ein. Mit diesen Worten verlässt Nina die Bühne und die Musik setzt ein. Plötzlich fängt sich der schwarze Hügel auf der Bühne an zu bewegen. Aus der Dunkelheit schälen sich Arme und Beine. Die Performenden erheben sich Stück für Stück. Sie waren schon auf der Bühne, als wir noch unsere Plätze gesucht haben. Unbemerkt, übereinander gelegt, die Körper verknotet. Ob ich wohl der Einzige war, der sie nicht erkannt hatte? Die 8 Performenden sind schwarz gekleidet. Sie fangen an, sich rhythmisch zu bewegen. Einige vollführen mechanische Bewegungen. Sollen sie Menschen darstellen? Roboter? Oder vielleicht doch etwas dazwischen?
Liebe ZuschauerInnen, herzlich willkommen. Heute berichte ich live aus dem Nachrichten- und Informationszentrum von Monotopia. Im Center für intelligente Verwaltung des Planeten wurde heute über den Gesetzesentwurf bezüglich der neuen Reproduktionsrichtlinien abgestimmt. 376 Systeme stimmten für den Gesetzesentwurf, 216 dagegen. 40 Systeme enthielten sich. Auffällig hoch ist die Quote der Enthaltungen unter den Systemen des Modells Mona. Somit steht jedoch ohne abermalige Abstimmung die Erweiterung des § 47 fest. Individuen mit nur 10% menschlichem Erbmaterial sind nun auch zur Reproduktion mittels Kosmokästen zugelassen.
Dann folgt eine Liebesszene zwischen einer menschlichen Frau und einer humanoid geformten KI. Die Frau bettelt nach Liebe, fragt, ob die KI sie nicht küssen möchte. Die KI, gespielt von einer weiteren Performerin, reagiert zögernd, berechnend. Dann plötzlich eine Werbeunterbrechung. Zwei weitere Performerinnen crashen die Szene und preisen den anscheinend zurzeit modernsten Toaster. Dann wieder die Liebesszene. Kurz vor dem Kuss eine erneute Werbeunterbrechung und das kurze Läuten eines Handys von einer der Zuschauerinnen. Dann beginnt der Catwalk. Die Performenden laufen nach vorne zur Bühne und propagieren kapitalistische Sätze wie: Wieso reparieren, wenn man es neu kaufen kann? Wachstum, Wachstum, Wachstum und ähnliches. Darauf folgt wieder Musik, rhythmische Bewegungen, einige Monologe der Performenden. Ein weiterer besonderer Moment und auch der letzte, von dem ich erzählen möchte, war für mich, als eine Performerin mit einer Mülltüte auf der Bühne stand. Einer nach dem anderen kamen die PerformerInnen nach vorne und warfen ihre Handys in diese Tüte hinein. Und dabei sprachen sie alle eine individuelle Verabschiedung von ihrem Lieblingsgerät aus. Ein Moment, wo für mich besonders deutlich wurde, dass gerade keine SchauspielerInnen auf der Bühne stehen, sondern Performende. Alle mit einer persönlichen Bindung an ihr Telefon. Die Tüte wurde vorne hingelegt und alle umarmten sich, ähnlich dem Anfangsbild. Die Innigkeit, die Natur, die Abnabelung vom Handy wurde gepriesen. Bis eines dieser Telefone klingelte. Ein Performer trat hervor, ging zum Rand der Bühne, wo die Tüte lag, und nahm sein Handy heraus. Die Loslösung scheitert, die Technologisierung gewinnt. Zum Schluss bleibt die Frage offen. Haben wir uns vom Kern des Menschseins entfernt, durch die voranschreitende Mechanisierung und Digitalisierung der Welt? Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Nina und Charlotte waren wirklich sehr angenehme erste Gäste für im Foyer und alle weiteren Personen, die an Monotopia beteiligt waren, findet ihr namentlich erwähnt in der Beschreibung der Folge. Könnt ihr euch denn einmal vorstellen? Nina, wer bist du denn eigentlich?
Ja, ich bin Nina, ich bin 21 Jahre. Ich studiere jetzt im vierten oder im fünften, was ist es, Semester, Theater- und Filmwissenschaft an der FU. Genau, und mache eben so neben diesem wissenschaftlichen Teil auch Filmprojekte und Theaterprojekte.
Ja, hallo. Ich bin Charlotte. Ich studiere auch im vierten Semester Theater- und Filmwissenschaft. Ich bin auch 21 Jahre alt. Genau, und ich mache auch neben der Uni ganz viele Projekte, sehr viel in der Theater- und Filmszene, ein bisschen in der Musik- und Kollektivszene. Ja.
Mich würde sehr interessieren, wie Sie auf die Idee zum Stück gekommen sind und wie viel Zeit Sie hatten, bevor die Proben anfingen, sich das zu überlegen, wie viel Arbeit davor schon drin steckt und wie viel da schon stand, bevor die Proben angefangen haben.
Also ich habe so ein bisschen mitbekommen, dass es halt über Zoom auch am Anfang war und so, und da wäre ich neugierig allgemein, wie der Aufbau war, wer was irgendwie getan hat und wie das aufgeteilt war.
Was war denn eigentlich überhaupt erstmal die Idee von eurem Stück?
Die Grundidee hat vor anderthalb Jahren angefangen. Da haben Nina und ich uns irgendwie den Neujahrsvorsatz gesetzt. Wir hätten mal Lust, irgendwie eine Stückentwicklung zu machen und so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Und dann letzten Corona-Winter waren wir so gelangweilt, dass wir gesagt haben, wir ziehen das jetzt durch. dann war der Plan, uns für ein Festival zu bewerben, das Art Lake Festival. Und die hatten so diesen groben Themenvorschlag, immer höher, weiter, schneller. Also ist das sinnvoll? Was macht das mit der Gesellschaft? Und dann genau sind wir ganz grob, würde ich sagen, davon ausgegangen und haben versucht, irgendwie uns ein Thema zu überlegen, was da reinpassen könnte, und sind dann irgendwie ja bei diesem Weltraum-Space-Zeug gelandet. So nach dem Motto, nicht wie sieht die Welt jetzt aus mit Konsum und Klimapolitik und allem, sondern so in 100, 200 Jahren. Ich glaube, Nina hatte da eine Doku von Greta Thunberg geguckt und war da auch sehr begeistert.
Ja, genau. Also ich glaube, das ist generell so ein Thema, was jetzt gerade sehr aktuell ist, auch mit der Pandemie und so. Überlegen sich halt Leute, so wie die Gesellschaft jetzt ist und was wir da ändern können. Und wir leben ja gerade eigentlich auch schon so ein bisschen in einer Dystopie. Und deswegen hat uns das auch sehr beschäftigt. Genau, dann haben wir mit den Proben angefangen.
Da würde ich gerne mal nachfragen, wie waren das mit den Proben über Zoom?
Also tatsächlich haben wir am Anfang über Zoom erstmal so auch zusammen mit den PerformerInnen gebrainstormt und eben viele Schreibübungen gemacht und nicht so viel jetzt choreografisch was erarbeitet. Das kam wirklich dann erst, als wir live geprobt haben, dass wir alles inszeniert haben, aber wir haben so grob das Material für die Performance geschaffen.
Ja, genau. Und wir haben auch bei den Zoom-Proben immer so die erste halbe Stunde ein Warm-up gemacht über Zoom. Das war eigentlich so ganz lustig, weil man dann immer so Traumreisen, Bewegungsübungen, Sprachübungen, aber über Zoom. Ich glaube, man kam sich ein bisschen komisch dabei vor, aber hat Spaß gemacht.
Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich mit dem Mikrofon durch die Leute gelaufen bin und dann, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es war oder irgendjemand von den Personen, die ich interviewt habe, die meinte, ist nicht so einfach, auf die Frage zu antworten, wenn die RegisseurInnen hinter dir stehen. Und dann kam der Einwurf, glaube ich, von dir, Charlotte, wir sind nicht RegisseurInnen, wir sind, wenn überhaupt, dann nur die künstlerische Leitung. Und dazu gibt es, ja, so indirekt eine Frage.
Waren die Produktionsbedingungen demokratisch?
Es kommt jetzt erstmal so vielleicht ein bisschen aus einer anderen Richtung, diese demokratischen Produktionsprozesse. Ich finde es aber eigentlich ganz spannend, mal drüber nachzudenken, wieso benennt ihr euch als künstlerische Leitung, auch hinten auf dem Flyer, dankeschön. Was ist denn da der Unterschied und sind die Arbeitsprozesse bei euch demokratisch dadurch?
Zu der Performance lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es halt so eine Stückentwicklung war. Es haben alle Texte geschrieben, es haben alle Ideen eingebracht. Ich glaube, wir wollten gegen diese hierarchischen Strukturen, wie sie oft an Theatern vertreten sind, so ein bisschen Zeichen setzen und sagen, also wir haben es ja als Gruppe erarbeitet. Ich glaube, das Gruppengefühl war uns voll wichtig und da hätte sich Regie draufschreiben einfach falsch angefühlt.
Ja, also wir haben ja das Ganze initiiert und angefangen, aber so wirklich im Prozess haben echt alle Sachen eingebracht und es war wir haben auch am Anfang sehr viel darüber diskutiert. Wir haben auch mal darüber nachgedacht, ganz am Anfang, ob wir selber mitspielen wollen, ob das noch demokratischer halt macht, weil dann alle irgendwie die gleiche Rolle haben. Es war auch zwischendurch so schwierig, so man braucht ja schon irgendwie eine Leitung, damit irgendwas entsteht und manche Sachen müssen dann irgendwie entschieden werden. Ich fand das auch ein sehr interessanter Prozess, so selbst zu merken, wie viel Regie machen wir und braucht es von uns und wie viel Freiheit lassen wir einfach so in der Gruppe und gibt es ein offenes Gespräch.
Ja. Vielleicht eine Sache, die mir persönlich besonders im Gedächtnis geblieben ist und ich glaube vielen anderen auch, war das Bühnenbild.
Mir ist sehr viel in Erinnerung geblieben. Da fängt es einmal an mit der Bühne am Anfang. Da war ein wunderbares violettes Licht gewählt, aus dem ganz sachte etwas hervorstach, das man nicht genau benennen konnte. Als erstes vermutete ich, es waren Pflanzen, aber in Wirklichkeit waren es Plastiktüten, die von der Decke hingen.
Ja, das Licht hat sich super gut in den Tüten gefangen. Also da war so eine Szene, wo es hinten, glaube ich, pink war
und vorne blau oder andersrum. Das fand ich sehr, sehr schön. Irgendwie mit den Gestalten dazu und so, das war ein schönes Bild.
Ja, das Bühnenbild scheint positiv angekommen zu sein. Also Plastik hat ja wirklich eine große Rolle in dem Bühnenbild gespielt. Ob an der Decke oder vorne mit den dunkleren Tüten. Wie würdet ihr das sagen? Welche Rolle hat Plastik im Bühnenbild gespielt? Und allgemein würdet ihr euer Bühnenbild beschreiben?
Ich glaube eben auch, was gesagt wurde, das hat auch sehr gut funktioniert mit dem Licht. Und das war auch so unsere Idee, dass... Ja, dass man eigentlich diese Plastiktüten, die an sich ja nicht so schön sind und hässlich sind, also dass man die so schön macht und eigentlich so dieses schlimme Plastik, was jetzt überall in dieser Welt ist, so schön gemacht wird.
Ich würde gar nicht so genau eine Szene nennen, sondern allgemein so diese chorischen Sachen, ob es jetzt im Chor sprechen oder im Chor irgendwie sich bewegen, das fand ich toll.
Genau, aber vor allem so die chorischen Teile, weil ich das persönlich einfach sehr mag. Viel Rhythmik, die halt sowohl in der im Wort als auch in der Bewegung drinsteckt oder halt eben A-Rhythmik und das mag ich einfach sehr gern.
Mir ist auch noch was eingefallen, und zwar dieser eine Tanzschritt, wo die so den Arm von hinten nehmen und dann das Bein heben und dann so nach vorne gehen. Das fand ich ganz toll, wirklich. Hat mir sehr gut gefallen. Das fand ich sehr stimmig.
Jetzt haben wir schon gehört, dass chorische Elemente haben ja auf jeden Fall eine größere Rolle gespielt. Welche Bedeutung hatte das für euch persönlich?
Wir haben uns auch jetzt kommt was ganz Schlaues, Theaterwissenschaftliches, mit so einem Performance-Künstler aus den 60er, 70er Jahren beschäftigt, Stellag, und der hat sich so die Frage gestellt, ist der menschliche Körper überholt? Und das fanden wir voll spannend, und haben darauf aufbauend dann, glaube ich, so uns viel mit dieser Cyborg-Thematik auseinandergesetzt. Zu den Choreografien sollte gesagt werden, dass wir eine Choreografin hatten, die war bei den ersten Zoom-Proben dabei, aber hatte dann nicht mehr die Zeit und meinte, dass sie stattdessen gerne mit uns ein paar Choreografien erarbeiten würde. Das war richtig toll. Die war ein Wochenende und einen Vormittag da und hat da echt auch voll coole Arbeit geleistet und richtig viel Zeit und Energie reingesteckt.
Therese war das.
Gemacht, dass wir Leute suchen, die Musik für uns produzieren. Daraufhin haben sich dann so ein paar Menschen bei uns gemeldet. Zum einen nämlich der Alex, der hat ein Stück für uns richtig produziert. Also er meinte auch immer, wir sollen ihm sagen, ob wir noch Änderungen wollen. Und wir haben ganz viele Angaben gemacht, wie es werden soll. Und dann hat er echt damit angefangen, was richtig Eigenes zu erschaffen. Das war voll toll, dass es auch so nur für uns gemacht wurde. Irgendwie voll das schöne Gefühl. Dann hatte er noch einen anderen Track, den haben wir uns einmal angehört und waren so, ja, wow, der passt perfekt, den haben wir auch benutzt. Und dann haben noch zwei weitere Menschen Musik beigesteuert, einmal der Micha, der hatte uns auch ganz am Anfang was angeboten und wir dachten erst, ah Mist, das passt gar nicht, und dann hatten wir irgendwann plötzlich die Szene, wo es perfekt gepasst hat. Das war auch sehr cool. Und noch eine, Alex, nicht Alex, sondern Alex, genau. Die hat praktisch in letzter Minute auch noch Musik für uns produziert und ist auch richtig schön, was dabei rumgekommen ist.
Ich glaube, es passt auch sehr gut zu unserer Ästhetik mit dem Licht auch und auch so irgendwie, es bringt nochmal sehr viel mehr Energie auch in das Stück, glaube ich, und eine neue Ebene.
Ja, Nina hatte immer Angst, dass zu wenig Party ist, aber ich finde, die Musik hat schon ordentlich auch so einen guten Vibe erzeugt, glaube ich.
Guter Zitat. Plakate von zukunftsweisenden KünstlerInnen.
Also die letzte Szene, die Utopie, fand ich ganz toll, wo alle anfangen nach dem Rousseau-Zitat miteinander zu kuscheln und sich zu streicheln. Das war ein sehr eindrucksvolles Ende.
Ich fand mehrere Teile sehr einprägend. Ich fand vor allem den Monolog sehr genial. Ich fand den unglaublich schön geschrieben, auch sehr rhythmisch und sehr poetisch. Und ich war sehr beeindruckt. Die Seite kannte ich gar nicht von Charlotte und Nina.
Also ich muss sagen, sehr viele Texte haben auch die PerformerInnen geschrieben. Wir auch ein paar Texte. Es macht mir immer sehr viel Spaß, auch Sachen zu schreiben. Und ich glaube, die Texte, also es gibt ja, es gab verschiedene Texte. Wir hatten vor allem am Ende dann auch so ein paar persönlichere Texte, was uns sehr wichtig war, glaube ich, auch für die Entwicklung des Stückes, dass es so am Ende persönlicher dann war und ganz am Ende den Monolog, der ist von Rousseau.
Wir wollten in dem Stück halt bewusst nicht, dass irgendwie Menschen Rollen bekommen und in diesen Rollen auf der Bühne stehen, sondern praktisch sich selbst spielen im Sinne, dass ja so eigentlich eigene Persönlichkeit, Ausstrahlung und ja so mit einfließen. Genau, ist ja auch kein richtiges Theaterstück, sondern eine Performance.
Außerdem ist mir aufgefallen, wie gesagt, dass die Schauspieler unterschiedliche Niveaus hatten. Manche hatten eine sehr dominante, präsente Ausstrahlung. Andere haben sich ein bisschen durch ihre Art in den Hintergrund gerückt. Naja, wie das aus ihrer Sicht ist, mit Laien zu arbeiten.
Also ich kann mich da, glaube ich, einfach direkt an das anschließen, was ich eben gesagt habe, nämlich, dass sie nicht als SchauspielerInnen auf der Bühne standen, sondern als PerformerInnen. So, dass wir wollten, dass eigene Charakterzüge und Persönlichkeit einfließen und auch Menschen, die halt zurückhaltender sind oder ganz außergewöhnlich auf der Bühne stehen. Und ich finde, das hat voll viel zu dem Stück beigetragen, dass wir so viele verschiedene Menschen hatten mit ihren eigenen Leben, Persönlichkeiten und es ist voll spannend, so echte Menschen auf der Bühne zu sehen. Also ich würde das überhaupt nicht als Problem bezeichnen.
Ja, ich finde auch wirklich, dass alle so ihre eigenen Stärken haben. Entweder was in der Stimme oder in den Bewegungen oder in den Texten. Aber alle waren halt so eigene Persönlichkeiten und ich finde schon, dass man die auch auf der Bühne gesehen hat.
Dürfte ich da vielleicht einmal kurz nochmal fragen, ihr habt gerade den Unterschied zwischen Performenden und SchauspielerInnen nochmal stark gemacht und auch gesagt, dass es sich eher um eine Performance handelt als um ein Theaterstück. Wo seht ihr denn da den Unterschied?
Gut, jetzt kommt wieder die Theaterwissenschaft. Ich würde sagen, beim klassischen Schauspiel hast du den Menschen als Privatperson plus die Rolle, die zu spielen ist, und daraus entsteht dann auf der Bühne eine Figur. Das haben wir bewusst halt nicht gehabt. Wir hatten keine Rollen, sondern es waren ja sehr viele abstrakte Sachen und Texte und dadurch gab es keine Figuren auf der Bühne, sondern Menschen einfach.
Das heißt, von diesen Performenden kann man noch keine Perfektion abverlangen, im Gegensatz vielleicht zu Schauspielenden?
Nein, ich glaube, mit dem Ansatz sind wir auch gar nicht da dran gegangen. Also wir sind ja selbst noch keine ausgebildeten TheatermacherInnen. Das haben wir nie von irgendjemandem erwartet, glaube ich.
Genau, also vielleicht, also manche hatten halt auch noch gar keine Theatererfahrung, aber ich fand das eigentlich ganz schön, dass alle so richtig offen da reingegangen sind und ja, dadurch auch irgendwie neue Sachen entstanden sind und Gespräche.
Eine persönliche Herausforderung, fand ich, war, so einschätzen zu können, wie weit wir als praktisch leitende Personen gehen durften. Beziehungsweise so diese Verantwortung für die Gruppe zu haben, so ganz banale Dinge wie, war eine Probe von 4 Stunden, war das jetzt zu viel, wann brauchen Menschen eine Pause, genau, ist es emotional zu belastend gerade, Also da irgendwie mit Menschen zu arbeiten, das, ja. Aber ich glaube, daraus haben wir sehr viel gelernt. Also ich fand es auch sehr bereichernd.
Dann würde ich mal sagen, wir sind durch mit allen Fragen. Danke Nina und Charlotte, dass ihr da wart. Und ihr könnt vielleicht zum Schluss, wenn ihr mögt, nochmal sagen, was für euch in Zukunft ansteht, was für Projekte und was ihr vorhabt.
Es geht in eine feministischere Richtung, würde ich sagen. Aber mehr kann man noch nicht verraten.
Nee.
Okay, wir bleiben gespannt. Ich schätze mal, das kann man bei euch, bei eurem Instagram-Account oder bei euren Instagram-Accounts weiter mitverfolgen. Die findet ihr auf jeden Fall in den Beschreibungen. Und ja, danke schön, dass ihr da wart.
Danke.
Und damit auf Wiederhören. Wie immer dann, gleiche Zeit, gleiche Welle, gleiche Stelle. Thank you.